Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Die größte Angst vieler Menschen in diesen Tagen. Was, wenn ich krank werde? Wo kann ich mich testen lassen? Und bekomme ich überhaupt einen? Ja, wenn man Kanzlerin ist, dann geht das schnell. Gestern erst in Quarantäne, heute der erste Test. Negativ übrigens, hören wir. Aber beim Normalbürger, da sieht das im Moment eher so aus. Hat man grippeähnliche Symptome und die Sorge, vielleicht erkrankt zu sein? Dann werden einem von den Beratern am Telefon oder per App unter anderem folgende Fragen gestellt. Hatten Sie Kontakt zu einem Erkrankten? Kommen Sie aus einem Risikogebiet oder arbeiten Sie im medizinischen Bereich? Und beantwortet man diese drei Fragen mit Nein, dann heißt es meist, bleiben Sie zu Hause, ruhen Sie sich aus, nehmen Sie Abstand. Soweit so beunruhigend, denn was, wenn ich längst infiziert bin und zum Beispiel Familienangehörige angesteckt habe, die weiter munter durch die Straßen laufen? Auch die Weltgesundheitsorganisation sagt aktuell, man müsse sich darauf konzentrieren, die Kranken mit Infektionen zu finden und sie zu isolieren. Und deshalb brauche es mehr Tests. Martin Stürmer ist Virologe beim Labor für interdisziplinäre Medizindiagnostik in Frankfurt. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, ich grüße Sie.
Ja, Herr Stürmer, brauchen wir mehr Tests in Deutschland?
Sagen wir es mal so, von der Warte der Betroffenen ja. Natürlich kann ich die Unsicherheit vieler Menschen sehr gut verstehen, die sagen, ja, ich habe doch Symptome und ich möchte mich unbedingt testen, oder auch der umgekehrte Fall, ich war in einem Risikogebiet und habe keine Symptome. Ich befürchte, asymptomatisch infiziert zu sein und könnte andere anstecken. Aber wir sind in Deutschland am Limit unserer Testkapazitäten beziehungsweise kurz davor. Nichtsdestotrotz testen wir im weltweiten Vergleich, und deswegen beziehe ich jetzt die WHO-Aufforderung auch ehrlich gesagt nicht auf Deutschland. Ich glaube, im weltweiten Vergleich liegen wir ziemlich weit oben, was die Testhäufigkeit und die Testanzahl angeht.
Wie viel wird denn getestet im Moment?
Die Zahlen, die ich vernommen habe, reden so von 160.000 Tests die Woche, und das ist, glaube ich, schon eine ganz gute Anzahl. Wir arbeiten ja selber, oder arbeite selber, wenn ich jetzt nicht gerade zu Hause sitzen würde in Quarantäne, in einem medizinischen Labor. Und da weiß ich eben aus den Erzählungen der Kollegen, dass da schon nicht mehr viel geht, was die Testanzahl angeht.
Wie laufen die Tests denn in der Regel ab?
Ja, wir haben ja verschiedene Phasen. Der erste ist, es muss ja der Patientenkontakt hergestellt werden zu jemandem, der dem Betroffenen einen Rachenabstrich entnimmt. Dieser Abstrich muss dann ins Labor, und dort wird entsprechend aus diesem Abstrich Virus-Erbinformation heraus isoliert. Und dann mit einer speziellen Methode nachgewiesen. Und das ist eben nicht ganz so einfach wie so ein Schwangerschaftstest, wo ein Tropfen Urin ausreicht, um die entsprechende Verfärbung zu generieren, sondern es fordert schon eine gewisse Laborausrüstung und auch eine gewisse Erfahrung im Umgang mit diesen Tests.
Jetzt haben Sie eben gesagt, dass wir schon an der Grenze angelangt sind in Deutschland, was man überhaupt im Moment realisieren kann. Heißt das, es gibt nicht mehr Kapazitäten, weil man einfach nicht mehr testen kann pro Tag, oder fehlt es auch ganz konkret an Material?
Nein, ich glaube nicht, dass das primär eine Materialknappheit ist, sondern es ist tatsächlich so, dass man nicht eine unendliche Menge an Tests gleichzeitig eben durchführen kann, und die Testlaufzeit ist entsprechend auch nicht gleich wenige Minuten, sondern es dauert schon bis zu 1,5 Stunden, bis zu 2 Stunden pro Testdurchlauf, je nachdem, was man alles dazu zählt. Und dementsprechend ist es einfach gerätetechnisch, personaltechnisch und einfach aufgrund der Methodik eben einfach nicht möglich, unendlich viel mehr Tests jetzt in Deutschland auch parallel durchführen zu können.
Aber die Logik der WHO, immer weiter zu isolieren, es wird ja immer dieses Beispiel Südkorea vor allem gegeben, wo das ganz gut gelungen ist, die hat ja was Nachvollziehbares.
Ja, wie gesagt, je mehr man weiß, desto besser kann man die Infektionen in ihrer Gänze einschätzen. Da bin ich natürlich bei der WHO, was die Argumentation angeht. Und ich denke auch, wenn man sich die Zahlen in Deutschland anguckt, wird ja immer im Ausland sich darüber gewundert, wie niedrig unsere Todesfallrate letztendlich ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Da mag das eben auch daran liegen, dass wir eben doch relativ breit testen und eben nicht nur Schwerkranke und Hochrisikopatienten testen, sondern eben durch die Testbreite und durch die Testhäufigkeit ein klareres Bild der Infektion letztendlich auch irgendwo zeichnen. Und ich bin mal sehr gespannt, wenn wir das später mal hinter uns haben und man wirklich die Fallzahlen nachberechnen und nachauswerten kann, ob nicht vielleicht tatsächlich unser aktuelles Bild dem realen Bild relativ gut entspricht.
Jetzt gibt es schon vereinzelt Labors in Deutschland, die Betroffene einen Corona-Test selbst durchführen lassen, also in Eigenregie einen Abstrich im Rachen machen. Für wie fragwürdig halten Sie das?
Man muss das tatsächlich unterscheiden. Sie haben sich jetzt gerade auch da korrigiert. Der Test selber durchgeführt wird ja durch die Person nicht. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Die Abnahme der Primärprobe erfolgt durch den Patienten selber. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass der Abstrich korrekt genommen wird. Also wenn man da nicht wirklich in der Lage ist, sich selber an die empfindlichen Stellen im Rachen dort auch abzustreichen und da so nur so ein bisschen durch den Mundraum huscht, dann kann es gut sein, dass man eben nicht genug Material mitbekommt und das Ergebnis vielleicht falsch negativ ist. Also man sollte das schon sehr sorgfältig testen, ob letztendlich das vergleichbar ist, wenn es der Patient oder der Betroffene selber macht, im Vergleich zu einem geübten Mediziner oder einer geübten Pflegekraft, die das schon hunderte Mal gemacht hat, so einen Abstrich zu entnehmen, dass da wirklich dann auch das Gleiche rauskommt, weil nichts wäre schlimmer als dann falsche Sicherheit, weil man ein negatives Testergebnis bekommt, was aber nur deswegen negativ ist, weil eben die primäre Probe nicht ordnungsgemäß entnommen wurde.
Auf der anderen Seite gibt es eben die Menschen, ich habe das eben beschrieben, die einen Infekt haben und sich wirklich sorgen und dann aber doch zum Warten im Wohnzimmer verurteilt werden. Sie sagen aber, mehr Testmöglichkeiten in naher Zukunft, das ist erstmal illusorisch?
Ja, es ist die Frage, wie die Testentwicklung jetzt weitergeht. Es ist ja jetzt gerade auch über die Presse gegangen, dass in den USA eine Firma einen Test auf die Beine gestellt hat, der 45 Minuten später das Ergebnis liefert. Aber dieser Test basiert natürlich auch auf der gleichen Methode, wie wir sie eh schon haben. Und man braucht speziell dieses Gerät von der Firma. Und das als Hochdurchsatzgerät sich hinzustellen, das ist auch nicht ganz so trivial. Da gibt es die Möglichkeit, dass man sagt, man geht weg von der Erbinformation, man macht sogenannte Antigen-Schnellteste, da weist man statt der Erbinformation Virusproteinen nach. Das kennen wir von anderen Erregern, die gehen innerhalb von einer Viertelstunde ohne großen Laboraufwand. Die haben aber nur das Problem, dass sie relativ insensitiv sind im Vergleich zu der Methode, die wir jetzt haben. Und da weiß ich natürlich nicht, ob wir da in der Kürze der Zeit einen adäquaten, gleichwertigen Test hinbekommen, mit dem wir Zeit sparen würden und vielleicht auch Ressourcen sparen würden, was das Personal angeht. Insofern, ja, wird die Zeit jetzt zeigen, ob es da tatsächlich noch Entwicklungen gibt, die uns helfen, das Ganze zu beschleunigen und den Durchsatz zu erhöhen.
Sagt der Virologe Martin Stürmer. Ich danke Ihnen.
Ja, gerne.